Susanne, wir sind hier am STR, am Stuttgarter Flughafen, Terminal 1. Und ich finde, Flughäfen sind immer so ganz besondere Orte. Auf der einen Seite sehr international, schnell, ein bisschen hektisch. Aber auf der anderen Seite auch ist eine schöne Mischung aus Urlaubsvorfreude und Geschäftswelt. Und jetzt stehen wir gerade hier am Abflug- und Departures-Schild. Wo würdest du denn gerne hinfliegen, wenn wir uns mal diese Ziele anschauen hier?
Du, das sind ganz viele tolle Ziele, aber im Moment reizt mich Mailand am meisten, weil ich nämlich in Kürze zur Olympiade nach Mailand darf. Und irgendwie cool. Habe ich da jetzt am meisten Lust drauf.
Ah, das ist super. Das ist total spannend. Bei mir wäre es, glaube ich, Kopenhagen. Also Kopenhagen finde ich schon sehr, sehr spannend. Wien, wunderschöne Stadt. Istanbul, und du merkst, es tut mir total schwer, mich da festzulegen. London, ich war noch nie auf der Insel, also wahrscheinlich vielleicht sogar London.
Du, ich gehe überall mit.
Wenn wir uns die ganzen Destinationen anschauen, das sind natürlich auch ganz klassische Destinationen für die Geschäftswelt, für Geschäftsreisen in dem ganzen Business-Kontext. Welchen Stellenwert hat denn der Stuttgarter Flughafen hier für die Wirtschaftsregion Stuttgart?
Ja, der Flughafen ist super wichtig. Wir sind hier eine der exportstärksten Regionen in Europa. Durch den Flughafen werden die Betriebe hier mit ihren Märkten verbunden. Geschäftsreisen finden statt, Meetings finden statt. Aber nicht zuletzt ist der Flughafen auch selbst einer der größten Arbeitgeber hier in der Region und damit auch per se Wirtschaftsfaktor.
178K, der Wirtschaftspodcast der IHK Region Stuttgart mit Susanne Herre und Martin Hoffmann.
Wir sind hier im Terminal 1 des Stuttgarter Flughafens oder Manfred Rommel Airport, wie er eigentlich ganz korrekt heißt.
Ja, und wir treffen uns gleich mit dem Sprecher der Geschäftsführung, Ulrich Heppe, der zusammen mit Carsten Poralla den Flughafen führt.
Wir sprechen über die Rolle des Flughafens hier für die Region, über die Herausforderungen, vor denen die Flughafen Stuttgart GmbH in der aktuellen wirtschaftlichen Lage steht, und natürlich über das Thema schlechthin, über die Transformation.
Du, bevor wir jetzt mit Ulrich Heppe sprechen, ein paar Fragen an dich für deine Einschätzung. Was glaubst du, wie viele Passagiere gestartet und gelandet sind letztes Jahr am Flughafen?
Schwierig. Ich kenne die Zahlen aus München. Da habe ich mich mal so ein bisschen eingelesen. Ich glaube, da waren es so 40 Millionen im Jahr. Und ich hätte es gedacht, Stuttgart, die Hälfte, so 20 Millionen sowas um den Dreh.
Nee, das passt nicht ganz. Es ist nur ein runden Viertel, 10 Millionen, sogar ein bisschen weniger, also deutlich kleiner als München.
Hätte ich nicht gedacht, also so viel kleiner hätte ich nicht gedacht, nö.
Genau, und was meinst du, wie das Verhältnis ist, geschäftlich und privat?
Auch total schwierig. Ich würde jetzt sagen, so 60-40 vielleicht, sowas um den Dreh. 60 privat, 40 Geschäftsreisende.
Ich halbiere schon wieder. Es ist 80-20 ungefähr das Verhältnis. Also es sind deutlich weniger Geschäftsreisen als private Flüge.
Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, aber vielleicht waren einfach die Flüge, also die Flugzeuge, in denen ich war, vielleicht war es da einfach anders. So ganz klassische Businessrouten, so Berlin-Stuttgart. Mhm. Da könnte es sogar vielleicht die 60-40 stimmen.
Spannend, aber ich glaube, am besten weiß es Ulrich Heppe. Und wir fragen ihn, ob es überhaupt stimmt und was es sonst noch an Zahlen zu wissen gibt.
Und dann haben wir auch noch ein Geschenk mit dabei. Das haben wir bei Tritschler gekauft, zusammen mit dem Herr Bräuninger. Übrigens können wir sehr empfehlen, da nochmal reinzuhören, wenn ihr es nicht sowieso schon gemacht habt. Stuttgarter Innenstadt, Einzelhandel, war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit Herrn Bräuninger.
Unbedingt.
Und ich gucke jetzt mal kurz auf die Uhr. Wir haben jetzt 9:45. Wir sind jetzt gleich verabredet mit dem Herr Heppe hier mitten im Terminal 1.
Oh, da kommt er. Hallo, Herr Heppe.
Hallo, grüß Sie. Hallo, Frau Herre.
Hallo, Herr Heppe.
Hallo, Herr Hoffmann. Willkommen am Flughafen.
Dankeschön. Wo können wir hingehen? Wo ist am besten, dass wir sprechen können?
Am besten der Ebene 4. Da ist ruhig, hat man gute Aussicht. Ich glaube, da kann man sich ganz gut unterhalten.
Herr Heppe, zum Start würden wir ein bisschen was Persönliches gern über Sie erfahren. Und ich finde es ganz spannend, unser letzter Gast, Tritschler, der Geschäftsführer, hatte Jura studiert. Und wenn ich es richtig gesehen habe, Sie auch. Und das ist meine Frage, wie wird man als Jurist Flughafenchef?
Da gibt es keine, Flughafenchef gibt es keine Laufbahn für das. Da ergeben sich Zufälligkeiten. Ich habe nach dem zweiten Staatsexamen, habe ich Fachanwalt für Steuerrecht gemacht. Hab dann aber nicht juristisch gearbeitet, sondern bin ins Bankgeschäft gegangen, war dann zuletzt bei einem Hedgefonds in London und wollte dann zurück ins Rhein-Main-Gebiet, habe mich da beworben, habe dann für den Frankfurter Flughafen Unternehmensübernahmen und Fusionen betreut, weil ich das viele Jahre davor gemacht hatte in der Investmentbank, bevor ich zum Hedgefonds bin. Und dann bin ich da über die M&A-Schiene ins Operative und irgendwann haben sie mir dann Führungsverantwortung gegeben und mich in der Welt verschickt. War ich in Afrika, Saudi-Arabien, Bulgarien, zuletzt auf eigene Faust in Indien, habe ich gekündigt bei Fraport. Und dann kam der Headhunter, ob ich mir Stuttgart vorstellen könnte. Dann habe ich mich hier beworben und hat mir der Aufsichtsratsvertrauen geschenkt. Bin ich sehr happy drüber.
Warum wollten Sie zum Beispiel nach Indien?
Indien, das fand ich super spannend, weil das ein extrem dynamischer Luftverkehrsmarkt ist. Wir sind ja 1,4 inzwischen bevölkerungsreichste Land auf der Welt. Und da geht so viel. Da gibt's Airlines, die kennen wir ja gar nicht. Da gibt's eine aufstrebende Mittelschicht der Millionen von Menschen, die noch nie geflogen sind. Gibt ganz tolle Flughäfen, aber es gibt auch viele, die einen großen Renovierungshunger hatten. Und ich war in Ahmedabad, der Hauptstadt von Gujarat, da wo der Kanzler gerade war mit Modi, weil der Präsident auch daherkommt. Und der wurde gerade privatisiert. Und da haben die einen Flughafenchef gesucht, der bei der Privatisierung helfen kann und haben mich ausgewählt.
Jetzt hört man ganz schön, dass wir gerade im Terminal 1, dass wir mittendrin sind, weil gerade eine Durchsage kommt.
Trotzdem, also ich würde gerne noch mal zurückkommen. Jetzt sind Sie in Stuttgart. Gefällt es Ihnen hier? Und wenn ja, was lieben Sie besonders an Stuttgart?
Ich liebe Stuttgart. Also ich bin unheimlich gerne hier. Ich bin super gerne nach ins Schwabenland gekommen. Warum? Das ist für mich die schönste Stadt in Deutschland. Immer wenn ich Gäste aus dem Ausland hier habe, denen erzähle ich Stuttgart und ich nehme die dann auch mit raus und die lieben es auch. Warum? Weil wir hier im Herzen von 10 Hügeln sind. Ja, wir haben 5 Berge außenrum und das Unikat, 5 Hügel auch in der Innenstadt. Wir haben die Karlshöhe, die Uhlandshöhe, Haigs, Bobser, den Killesberg in der Innenstadt, außenrum Rotenberg, Schlarrenberg, Lemberg. Hier der Frauenkopf in die Richtung und in die Richtung auch schöne Berge. Und dann innerhalb von 40 Minuten kommt die Schwäbische Alb. War ich am Wochenende mit meinem 6-jährigen Sohn, der macht da Skikurs auf dem Dreifelberg. Einfach super, ne? Innerhalb von 50 Minuten mit dem Auto, Schwarzwald. Ich habe Familie in Kanada, als die hier zu Besuch waren, habe ich mit in den Schwarzwald gedacht, wow, super, ne? Und also ist wirklich absolut schön hier.
Jetzt haben wir es vorhin schon kurz gesagt, unsere erste Folge, die haben wir bei Tritschler aufgenommen mit dem Herrn Bräuninger und wir haben ein kleines Geschenk für Sie mitgebracht. Oh, das ist nämlich eine Kategorie in dem Podcast, kommt auch noch auf Sie nachher zu, das heißt nicht genau auf Sie, aber wir müssen nachher auch noch ein Geschenk hier am Flughafen besorgen, was wir dann in der nächsten Folge dann auch wieder weitergeben. Sie dürfen es gerne direkt auspacken,
das nehmen wir so mit. Und das ist spannend, da freue ich mich drauf, das ist eine ganz schöne Tradition, die Sie da starten. Beschenken wir den
also
nächsten Podcast-Gast auch.
Als Frau hätte man jetzt eine gewisse Erwartung bei der Größe des Geschenks. Es ist nämlich sehr klein, ein kleines Kästchen.
Sie denken an Schmuck? Natürlich. Ah, guck mal, das ist ja schön. Ein Schlüsselanhänger mit Flieger, Welt und Koffer. Den habe ich noch nie gesehen, den kenne ich noch nicht. Der ist ganz, ganz schön. Toll, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Muss ich sofort mit unserem Marketingabteilung sprechen, ob wir da nicht gleich Stuttgart Flughafen drauf branden können, ja?
Ja, das wäre eine tolle Idee.
Ganz lieben Dank.
Super, dann würden wir von persönlichen zum Flughafen auch hier in der Wirtschaftsregion übergehen. Und vor Corona war der Flughafen richtig gut unterwegs mit über 12 Millionen Passagiere. Dann kam Corona, jetzt die Zahlen aus Ihrem Internetauftritt sind wir bei rund gut 9 Millionen Passagiere. Sind Sie damit zufrieden und was ist der Ausblick, wie sich die Passagierzahlen entwickeln werden?
Ja, wir wollen natürlich noch deutlich wachsen, weil die Region ist unterversorgt mit Verbindungen. Da kämpfen wir für, dass wir mehr bekommen. Dieses Jahr gehen wir mit 9,6 Millionen Passagieren nach Hause. Das ist schon mal toll. Das ist ein 5%iges Wachstum. Und vor Corona, die 12 Millionen, da waren 2 Millionen Ultra-Low-Cost dabei, Lauda Air und EasyJet, die haben sich von Deutschland verabschiedet, weil die Standortkosten zu hoch sind. Insofern sind wir in der Erholung im Vergleich zu vor Corona, wenn man den Sondereffekt rausnimmt, eigentlich auf dem deutschen Schnitt. Deutschland ist bei 87% von vor Corona und wir hatten jetzt ein tolles Wachstum im Winter, 7% Wachstum, mehr als unsere ganze Peer Group, vergleichbare Flughäfen in Deutschland. Insofern ist das okay, aber wir wollen natürlich mehr.
Können sie beliebig wachsen? Also ich meine, wir haben einen Start- und Landeplan oder gibt es dann sowieso irgendwo ein Ende?
Die reicht, die Start- und Landebahn. Früher dachte man, man bräuchte zwei, da waren die Fluggeräte kleiner, da waren die Prognosen. Das hat sich alles anders entwickelt, als man damals dachte, die Kapazität ist gut. Also wir können, wenn wir unsere Catchment Area, die Nachfrage, das passt. Also wir brauchen keine zweite Start- und Landebahn.
Ich reflektiere nochmal, also vorher vom Quiz, die Passagierzahl war schon mal richtig. Wir hatten auch darüber gesprochen, wie das Verhältnis ist von Businessflügen zu privaten Flügen. 20-80 ungefähr. Ist das ein normales Verhältnis oder sagen Sie, wir müssen den Businessanteil steigern oder ist es ein sehr gutes? Wie ordnen Sie das ein?
Wir hatten vor Corona 27% Businessverkehr. Jetzt haben wir leicht unter 20. Und da wünschen wir uns natürlich, dass das wieder hochgeht mit der Erholung der Wirtschaft, gerade in Baden-Württemberg, so auch wieder mehr Business geflogen wird. Strukturell hatten wir vor Corona mehr Business, hatten alle Flughäfen mehr Business. Jetzt ist die Kurzstrecke, die früher Business geflogen wurde, die wird nicht mehr angeboten in Deutschland. Chef von der Eurowings, der Jens Bischoff, hat mir gesagt, Heppe, alles, was er innerhalb 8 Stunden am Tag erreichen können, also 4 hin, 4 zurück, nehmen wir raus aus dem Programm, weil das rechnet sich für die Airline nicht und das macht auch ökologisch keinen Sinn. Ne? Also Kurzstrecke, dann auf den Zug, da ist die Konkurrenz der Bahn und die Videokonferenzen und deshalb wird die Kurzstrecke nicht mehr Business geflogen. Wir haben ein bisschen weniger als 20% Business, wir haben ein bisschen mehr als 20% Visiting Friends and Relatives, das sind Verkehre von den ganzen Familien, die Verwandte und Freunde im Ausland haben. Und der Rest ist private Verkehre, entweder privat oder Urlaub.
Mit was kann ein Flughafen denn eigentlich im Wettbewerb um Passagiere punkten? Also was sind da so die Kernpunkte?
Also ganz wichtig ist, dass man ein attraktives Einzugsgebiet hat. Und wir haben hier 19 Millionen innerhalb von 2 Stunden sind am Stuttgarter Flughafen. Also die Catchment Area ist schon mal gut. Wichtig ist, dass man eine starke Wirtschaft hat in der Region. Wir haben ja nicht nur viele DAX-Unternehmen, sondern wir haben auch hunderte von starken Mittelständlern, was wichtig ist, damit man auch die Business-Passagiere zahlen in der Regel mehr. Deshalb sind die Airlines natürlich scharf auf Business-Passagiere. Das ist wichtig. Wichtig ist aber auch, dass man touristisch attraktiv ist für Incoming Tourism. Das ist Baden-Württemberg auch. Kann hier wunderschön den Amerikanern, den Indern ganz tolle Reisen in Baden-Württemberg, aber auch in Stuttgart selbst. Das ist wichtig. So, das sind so die Rahmenbedingungen. Und dann muss ein Flughafen natürlich auch seine Hausaufgaben machen. Das heißt, Pünktlichkeit ist wichtig, Zuverlässigkeit, kurze Wege. Und wir waren 3-mal hintereinander der pünktlichste Flughafen von allen großen deutschen Flughäfen. Also die Airlines mögen Stuttgart und die Passagiere eigentlich auch, wenn man relativ schnell im Flieger ist und nicht so wie an anderen dann ewig lange Gehzeiten hat. Insofern, die Rahmenbedingungen sind gut. Im Moment bläst natürlich der Wind ins Gesicht, weil die Wirtschaft stottert in Deutschland, aber in Baden-Württemberg nochmal wegen dem starken Maschinenbau, Automotive-Fokus, den wir hier haben. Insofern, wenn wir da den Turnaround schaffen und die Transformation, dann werden wir das auch wieder in den Business-Verkehrszahlen sehen.
Sie haben es gerade gesagt, eine hohe Pünktlichkeit, da freuen sich natürlich die Passagiere. Wie ist denn die Zufriedenheit von den Passagieren? Wie wird das gemessen auch bei Ihnen?
Das wird durch unabhängige Befragung gemessen. Es gibt einen Airport Service Quality Fragebogen vom Airport Council International, vom Dachverband, dem Weltdachverband aller Flughäfen. Das ist standardisiert und das machen wir 4-mal im Jahr und gucken, dass wir da, wo wir schlechte Noten bekommen, dann sofort auch was dagegen tun. Und da haben wir uns in den letzten 4 Befragungen verbessert und das ging sogar so weit, dass mich Kollegen von anderen deutschen Flughafen, ihr macht das noch gar nicht so lange, wie habt ihr das denn geschafft? Also ihr könnt gerne mit unseren Teams sprechen. Man muss halt alle an den runden Tisch setzen und alle Schmerzpunkte, die ein Passagier hat, miteinander besprechen und dann gucken, können wir da was gegen tun? Ist es in unserer Hand? Wie viel kostet es? Ne? Flughafen ist ein Wirtschaftsunternehmen. Wir wollen und müssen profitabel sein. Weil wir natürlich auch keine Staatshilfen bekommen. Es gibt ja Beihilfeverbot in Europa. Wir können nicht einfach sagen, hier öffentliche Anteilseigner, gibt uns mal Geld, sondern das muss alles beihilfekonform sein, wenn es denn nötig wäre.
Das heißt aber auch, das ist nicht unbedingt immer eine Konkurrenzsituation, sondern da wird auch unter den Flughäfen zusammengearbeitet, aber wahrscheinlich nur in bestimmten Bereichen dann.
Oder? Ja, es ist Konkurrenz, aber es ist beides. Also wir sind im engen Austausch, verstehe mich sehr gut mit allen Geschäftsführungen von allen Flughäfen in Deutschland. Und wenn einer eine gute Idee hat, dann bespricht man das auch. Und wenn einer ein Problem hat, kann man da mal, hier, wir hatten ihr das und das gemacht. Insofern, das ist eine Industrie, die eigentlich sehr kollegial miteinander umgeht. Aber natürlich, wenn ein neues Fluggerät kommt, wenn die Airline was bestellt hat und Boeing, Airbus liefern, möchte halt jeder, dass das an seinen Standort kommt. Ne? Und da sind wir im Wettbewerb, ja. Mhm.
In dem Zusammenhang würde mich eins interessieren. Sie haben ja unterschiedliche Abfertigungsvarianten an T1, T3. T1 geht super schnell. Ich muss mein iPad nicht mehr rausholen. Ich muss meine Flüssigkeiten nicht mehr rausholen. Bei T3 ist die Überraschung der Passagiere immer wahnsinnig groß, dass sie das tun müssen. Das heißt, es dauert ewig, bis aus dem Koffer alles rausgekruschtelt ist. Wird es generell kommen, diese Veränderung bei der Sicherheitsabfertigung?
Das kommt. Also wir sind froh, dass der T1 komplett jetzt auf Computertomograph-Technologie umgestellt worden ist. Insofern geht es im T1 in der doppelt so schnell wie im T3. Ich empfehle jedem, schaut euch die Anzeigen an. Wir sagen immer, in wie vielen Minuten an welcher Schlange, in welchem der vier Terminals zu warten wäre. Ich selbst gehe oft nicht durch die Fastlane, obwohl ich das könnte, sondern gehe lieber durch ein T1, weil ich da alles drin lassen kann. T3 arbeiten wir gerade dran. Wenn wir mal rübergehen, da sehen Sie die Bauzäune. Da wollen wir, da renovieren wir auch die ganze und sukzessive kommen da auch die Computertomographen.
Okay, das heißt aber auch, Innovation spielt für den Flughafen selber eine große Rolle und ich denke, Investition auch, denn billig wird es nicht sein. Ne?
Wir investieren pro Jahr im Grundgeschäft um die 40 Millionen und wenn dann Sonderprojekte draufkommen, geht das auch auf 80, 90 Millionen Investitionen pro Jahr hoch.
Wir hatten vorher das Verhältnis Businessflüge zu privaten Flügen angesprochen. Und wir machen ja auch als IHK in regelmäßigen Abständen mit Ihnen zusammen eine Umfrage unseren Mitgliedern zur Zufriedenheit mit dem Flughafen, insbesondere auch mit den Flugverbindungen. Und was den Businessbereich angeht, ist insbesondere Osteuropa ein Wunsch, den die Unternehmen hätten. Und auch Interkontinentalflüge oder zumindest die Erreichbarkeit von wichtigen Drehscheiben für Interkontinentalflüge. Also wenn wir jammern, warum, oder auch Brüssel ist, glaube ich, für viele hier in der Region, warum gibt es keinen entsprechenden Flug? Was können Sie da tun, wenn Sie auch sagen, Sie wollen ja insgesamt die Passagierzahlen steigern, vielleicht auch wieder das Verhältnis 27% Business zu erreichen? Was können Sie tun und wo sind Sie aber auch auf Unterstützung von Politik oder auch der Wirtschaft, der IHK, angewiesen?
Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Also als Airport, die Airline kommt immer mit einem Business Case, rechnet sich das für mich. Und da haben wir in Deutschland schon mal Schwierigkeiten, weil die staatlichen Kosten, die eine Airline in Deutschland bezahlen muss, sind 7,5 mal so hoch wie zum Beispiel in Madrid. Wenn hier ein Airbus 320 mit 150 Leuten startet, zahlt er in Deutschland um die 5.000 Euro, in Madrid zahlt er 660 Euro. Und das ist schon mal ein Nachteil, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, kann man das Risiko, die Airline, das sind dreistellige Millioneninvestitionen, wenn die eine neue Base aufmachen, einen Flieger irgendwo neu stationieren, und kann man denen bei dem Risiko helfen? Da haben wir als Flughafen ein Förderprojekt, wo wir mit den Airlines sprechen, hier können wir nicht gemeinsam Sachen machen, euch unterstützen. Und das kann man bei uns auf der Homepage lesen. Das muss transparent in Europa sein, für alle Airlines gleich, ein Gleichbehandlungsgebot. Dann, was wir jetzt aber auch machen, ist zum Beispiel der Schulterschluss mit den Touristikern, Tourismus Baden-Württemberg und auch Stuttgart Marketing, dass wir für Incoming Tourism einen gemeinsamen Fonds, da zahlen alle drei ein, dass man ganz gezielt Strecken im Ausland und Airlines bewerben kann, um auf Stuttgart aufmerksam zu machen für mehr Incoming. Und da kommt die Wirtschaft ins Spiel. Das kann man natürlich auch mit der Wirtschaft machen, dass man Strecken fördert, die für die Wirtschaft besonders interessant sind. Dann kann man einen Fonds ins Leben rufen. Und da freue ich mich, wenn wir auch mit der IHK eng zusammenarbeiten können, um wirklich die 40 bis über 100 Unternehmen, die davon profitieren, vielleicht da auch dafür begeistern können, da finden auch schon Gespräche statt.
Ja, also ich weiß, es ist super spannend und es gibt ja auch Flughäfen, die Ähnliches schon gemacht haben. Paderborn ist so ein Beispiel, aber auch in Österreich gibt es Beispiele und ich freue mich schon drauf, weil ich weiß und habe mittlerweile Gespräche geführt, dass große Offenheit auch bei verschiedenen Unternehmen für solche Modelle bestehen. Vielleicht können wir was miteinander an der Stelle erreichen, das wäre super.
Wenn wir jetzt nochmal die Lage von Stuttgart anschauen, also wir sind ja eigentlich ziemlich direkt zwischen Frankfurt und zwischen München. Gibt es da eigentlich eine realistische Chance auf, ich sage es mal, direkt Linienflüge ins außereuropäische Ausland?
Die gibt es und insbesondere dann, wenn neues Fluggerät an den Markt kommt. Zum Beispiel Airbus, die haben jetzt den Airbus 321 XLA. Damit kann man, das ist ein Schmalrumpf, ein Single-Aisle-Flieger, den kann man Indien erreichen, mit denen kann man die Ostküste Amerika erreichen. Denn das Hauptproblem, was solche Flughäfen wie Stuttgart haben, die umringt sind von großen Hubs, dass man die Whitebodies, die Großraumflugzeuge, nicht voll bekommt. Mhm. Und deshalb braucht man kleineres Fluggerät. Und das flog in der Vergangenheit nicht die langen Strecken. Und das ändert sich jetzt. American Airlines hat 50 davon bestellt. Die Indigo, eine große indische Airline, hat 69 davon bestellt. Und die werden jetzt in den nächsten Jahren so nach und nach ausgeliefert. Und dann haben solche Flughäfen wie Stuttgart eine Chance, auch Direktverbindungen wieder in die USA zu bekommen. New York, Philadelphia, Washington, da wollen wir natürlich direkt angebunden sein. Aber auch Indien, Bangalore, die Wirtschaft in Stuttgart ist sehr stark in Bangalore. Da ist Daimler Truck, da ist Porsche, da ist Mercedes und viele mehr. Insofern, ja, das sehe ich in der Zukunft. Aber es dauert noch ein bisschen, die kommen jetzt so langsam und dann setzen die Airlines, diese haben sie auch erstmal auf ihre hochprofitablen Strecken ein. Und da gehört Deutschland leider nicht hinzu und da kommen wieder die politischen Rahmenbedingungen ins Spiel, weil die staatlichen Standardkosten, auf die der Flughafen keinen Einfluss hat, in Deutschland zu hoch sind.
Also in naher Zukunft erstmal nicht ganz abzusehen, wenn ich das so richtig zusammenfasse.
Richtig.
Okay.
Welche Rolle spielen eigentlich denn auch da entsprechende Flugrechte?
Das ist ein weiterer kritischer Punkt. Es gibt Airlines, die wollen fliegen, die dürfen aber nicht, weil sie die Flugrechte nicht haben. Es gibt eine große Airline, die Emirates zum Beispiel, die versucht seit 20 Jahren Stuttgart zu fliegen nach Dubai. Und das wäre natürlich für die Wirtschaft hier super, super positiv, weil man von Dubai gerade nach Asien wunderbar connecten kann. Die haben so viele Verbindungen, die andere Airlines nicht haben. Insofern, da sind wir dran. Da haben wir mit den Vorgängerregierungen gesprochen. Danke auch nochmal für Ihre Unterstützung, weil die IHK setzt sich da auch immer wieder ein. Und jetzt scheint da so ein bisschen Bewegung reinzukommen. Der neue Verkehrsminister im Vergleich zu dem ehemaligen zeigt sich da offener. Die Berliner hätten auch gerne die Emirates. Wir hätten sie gerne. Und wir hoffen natürlich, dass wir da mittelfristig auch eine Chance haben, die Emirates zu bekommen.
Also kann ich nur sagen, wäre wichtig auch für unsere Wirtschaft. Deswegen unterstützen wir das gerne. Wir haben ja auch schon mit der alten Regierung Gespräche mit dem Bundesverkehrsministerium geführt. Und vielleicht ist es auch nochmal wichtig dann für die neue Landesregierung, dass wir auch gemeinsam von beiden Seiten beim neuen Verkehrsminister oder Ministerin, das wird ja jemand Neues sein, da auch nochmal klar machen, dass das Land seinen Einfluss im Bund auch entsprechend deutlich macht. Ja.
Jetzt sind wir hier an einer sehr hohen Position, gerade im Flughafen, mit eigentlich einer sehr, sehr guten Sicht auch. Und hinter uns ist das Dach eigentlich gerade, aber dahinter ist ja eigentlich auch schon die Messe. Direkt, welche Rolle oder welche Bedeutung hat die Messe hier direkt am Flughafen für Sie?
Da haben wir ein Riesenglück, dass die Messe irgendwann mal vom Killesberg hier hoch verlegt worden ist. Denn darum beneiden uns viele Standorte in Deutschland, dass die Distanz zwischen Flughafen und Messe weit ist zu überbrücken und dass wir hier direkte Nachbarn, dass man zu Fuß hingehen kann. Das ist schon mal gut fürs Messegeschäft, ist aber auch gut für den Flughafen. Und man kann natürlich da auch in Zukunft vielleicht auch noch mehr, der Messe leidet ja auch unter der Wirtschaftsschwäche von Deutschland und Baden-Württemberg, dass man in Zukunft noch enger zusammenarbeitet, dass man sich überlegt, kann man nicht gemeinsame Pakete machen oder der Messebesucher heutzutage, der will nicht nur Messe, der will auch noch Erlebnis haben, ne? Können wir da nicht am Flughafen behind the scenes, das sind ja oft Technikmessen, da Führungen anbieten und so. Ich sehe das bei ausländischen Messen auch, wenn man in Bangkok auf eine Messe geht, dann haben die im Rahmenprogramm auch irgendwelche spannende Sachen sich anzuschauen. Und Da sind wir im engen Austausch mit der Geschäftsführung der Messe. Mein Geschäftsführer, Kollege Carsten Poralla, ist ja auch in der Geschäftsführung, ist dafür Parkierung verantwortlich der Messe. Insofern, Frau Heere und ich, wir dürfen da im Aufsichtsrat sitzen. Insofern haben wir einen ganz engen Schulterschluss.
Sie haben das vorher touchiert. Innerdeutsche Flüge gehen zurück aufgrund auch des CO2-Abdrucks. Sie haben selber gesagt, 4 Stunden macht keinen Sinn. Ist auch ein Teil der Business, des Business-Fluganteils, der zurückgeht. Das ist das eine. Also Sie spüren das. Ist nicht verwunderlich. Ja. Also die Klimaschutzrichtlinien der Betriebe sehen so aus. Was ich aber spannend finde, ist, dass Klimaschutz, CO2-Neutralität bei Ihnen ja auch eine Rolle spielt. Und ich glaube, es ist gerade mal 2 Jahre her, dass Sie einen CO2-Hub eröffnet haben. Was steckt da eigentlich dahinter?
Ja, wir sind natürlich uns bewusst, dass Fliegen CO2 verursacht. Und deshalb versuchen wir, unseren Beitrag zu leisten, wie wir den CO2-Footprint reduzieren können. Und wir können hier am Boden unsere eigenen Operation, haben wir uns als Ziel gesetzt, bis 2040 CO2-neutral zu sein. Das heißt, die Flotte auf E-Flotte umstellen, grünen Bodenstrom anbieten. Aber auch wenn Gebäude saniert werden müssen, der hier ist 30 Jahre alt, der muss auf jeden Fall saniert werden, dass man den auch energetisch saniert und da auch den Verbrauch runterkommt und viel über Photovoltaik und auch andere Wärmequellen macht. Das können wir am Boden machen. Und aber auch in der Luft ist natürlich wichtig, dass die emissionsfreies Fliegen passiert. Die EU und auch der Weltverband der Flieger, die haben sich als Ziel gesetzt, 2050 emissionsfreies Fliegen zu ermöglichen. Das ist ein sehr anspruchsvolles Ziel. Also die Ultrakurzstrecke, die muss in Zukunft eigentlich batterieelektrisch passieren. Die Mittelstrecke bis 2000 Kilometer kann mit grünem Wasserstoff, und Sie hatten ja auch an Wasserstoff angesprochen, kann passieren. Und die Langstrecke mit nachhaltigem Flugbenzin, was auch auf grünem Wasserstoff basiert und CO2 aus der Luft nimmt, dann vermischt man den grünen Wasserstoff CO2, dann entsteht da so ein Pumpe und das ist dann grünes Flugbenzin. Airlines sind schon verpflichtet in der EU, 2% von diesem Sustainable Aviation Fuel oder SAF zu tanken. Das wird also, ist schon ein Mandat da, gibt es aber relativ wenig in der Verfügbarkeit. Also diesen Hochlauf muss die Branche hinbekommen und da hoffen wir natürlich auch, dass die EU und die Staaten die Rahmenbedingungen so setzen, dass das Risiko mit den Raffinerien und die Hersteller, die in Verkehr bringen, dass das auch gemacht wird, weil das ist sehr schleppend, das ist ein großer Hebel. Und das, was natürlich parallel passiert, die neuen Flugzeuggenerationen, die verbrauchen alle 20-30% weniger Kerosin als die alten, weil die aerodynamischer sind, die sind leichter, die haben neue Materialien. Da wird viel gespart und dann natürlich auch die Flugrouten, da kann man auch noch viel CO2 sparen, weil immer noch sehr viele Umwege geflogen werden, weil es keinen einheitlichen Luftraumsteuerung gibt, weil die Nationalstaaten in Europa immer gerne selber sagen, wie die Fluglinien über ihren Ländern sind, anstatt mal direkt zu fliegen.
Das heißt, da ist auch eigentlich Einsparpotenzial.
10% von dem globalen CO2 kann man mit Sicherheit durch den Optimierung der Flugrouten machen.
Spannend, wobei manche werden gerade ja auch länger, ne, weil es dann wieder Krisengebiete sind. Also, aber in dem Fall, wo man könnte, ist das eine spannende
Die Kriege sind natürlich ein großes Problem, weil es Umwege fliegen muss. Und das wird auch für die europäischen Airlines, die nicht mehr über Russland fliegen, natürlich haben dann Wettbewerbsnachteil gegenüber den chinesischen Airlines, die über Russland fliegen. Und so, dass also jeder Krieg hat nicht nur extrem menschliches Leid, sondern auch immer große wirtschaftliche Implikationen.
Ja, und gerade wenn wir über Entfernung sprechen, Sie haben vorhin gesagt, naja, also mit diesen neuen Flugzeugtypen sind zum Beispiel, also Ostküste USA ist erreichbar, aber wenn wir jetzt Richtung Osten, Richtung Süden uns ein bisschen orientieren und dann müssen einfach Umwege geflogen werden, dann verkürzt sich natürlich auch die Reichweite wieder.
Das ist so und dadurch wird der Luftraum da, wo man fliegen kann, auch immer voller und das führt auch zu Verspätungen. Also es gibt natürlich nicht nur bei der Bahn, sondern auch im Flugverkehr Verspätungen und das ist oft durch zu vollem Luftraum in Europa begründet, weil sich viele Flieger auf schmalen Korridoren drängeln müssen wegen Krieg auf der einen Seite und Streiks auf der anderen Seite oder technische Probleme auf der dritten Seite. Die Griechen hatten gerade einen technischen Ausfall in der Flugsicherung, weil das System so veraltet ist. Und das darf man nicht vergessen, dass Ein Großteil der Verspätungen liegt weder an der Airline noch am Flughafen. Das ist, weil da oben so wenig Platz ist.
Ich hätte würde gerne noch mal einen ganz anderen Punkt ansprechen. Das hatte ich vorher bei der Frage, welche Bedeutung hat der Flughafen als Wirtschaftsstandort gesagt, dass ja auch für den Logistikbereich der Flughafen eine Rolle spielt, also Cargoflüge. Welche Rolle spielt da Stuttgart im Vergleich zu anderen großen Flughäfen? Wie können Sie das einordnen?
Wir haben ein Cargo City Süd, da haben wir Cargo Operations, haben wir auch gerade modernisiert und die Stellplätze verbessert, dass die Cargo-Flieger sich da wohler fühlen. Und wir mögen das, da wird sehr hochwertige Cargo verfrachtet. Wir haben 10 Flüge mit der DHL für Paketcargo, FedEx 5 in der Woche, ein 747 von der Atlas Air Kühne und Nagel. Das ist wichtig und die Cargo-Unternehmen lieben es auch, weil es nicht so verstopft ist wie in Frankfurt oder an anderen großen Flughäfen. Also man relativ flexibel frei schalten und walten kann. Aber man hat natürlich nicht diese vielen internationalen Verbindungen wie die Frankfurter, wo man dann, wenn es jetzt nicht geht, kann es halt auf den nächsten drauf. Insofern da, wenn es markttechnisch der Cargo-Markt in Deutschland, Frankfurt, Leipzig und Köln, die beide kein Nachtflugverbot haben, also große Frachtflughäfen sind, Leipzig und Köln, haben zusammen 85% vom Cargo-Markt in Deutschland, also über 4 Millionen Tonnen. Wir haben 33.000 Tonnen, sind also unter den Top 8 der Cargo-Flughäfen in Deutschland, Top 7. Ist ein kleiner Anteil. Interessanterweise, der wirkliche Cargo-Anteil, das sind über 160.000 Tonnen. Aber da wird natürlich viel getruckt. Der wird bei uns in der Cargo-Zentrum verpackt. Und der geht dann nach Liège, nach Lüttich oder nach Amsterdam oder nach Frankfurt per Truck. Insofern, Cargo ist wichtig für uns, aber wir sind nicht so ein riesen Cargo-Flughäfen wie die 3, die ich vorhin genannt habe.
Perspektivisch, soll das wachsen, wird es ausgebaut? Oder?
Wir sind 2% gewachsen, stärker als der Markt. Der Cargo-Markt aufgrund der Wirtschaftsschwäche wächst im Moment nicht so stark in Deutschland. Wir sprechen mit den Cargo-Airlines und auch, was natürlich, wenn wir auch einen Großraumflieger bekämen von der Emirates oder auch von Qatar Airways, die haben viel Platz, ne? Und die haben uns schon gesagt, wenn der kommt, Cargo geht alles mit. Das Frankfurt hat ja gar nicht, da geht ja sehr viel über Belly in Frankfurt, ne? Insofern wird immer mitwachsen, so wie die Wirtschaft wächst, aber es wird nicht so ein Gamechanger kommen, so ab morgen ist das hier der Treiber.
Wie sieht es denn aus mit, also wir haben ja vorhin kurz gesprochen über Verbindungen, die nicht direkt verfügbar sind, auch jetzt zum Beispiel hier in Europa. Welche Rolle spielen da zum Beispiel Privatjets? Also merken Sie, dass da eine höhere Nachfrage auch da ist? Oder ist es eigentlich so dieses Bild, das man hat, eigentlich reiner Luxussegment?
Also so das Luxussegment, das haben wir hier nicht. Ich glaube, dafür sind die Schwaben einfach zu sparsam. Also was wir haben, natürlich Geschäftsreisende, die öfters mal Flugzeuge chartern, da wo es kein ICE gibt, wo es keine Autobahn gibt. Wenn die ihre Werke im Hinterland haben, dann ist es für die wirtschaftlich vorteilhafter, wenn sie mal 40 Personen in so einen kleinen Flieger reinpacken, anstatt die über Tage und Nächte mit dem Auto oder über Umwege mit dem Zug zu fahren.
Ich war vor nicht allzu langer Zeit im Autohof unten am Hafen und da werden so visionäre Ideen entwickelt, wie auch, dass man Transporte dann von dort über Drohnen gestalten kann, also in dem Fall Bluttransporte oder ähnliches. Machen Sie sich auch also in die Richtung Gedanken? Das heißt also, was ist eigentlich die Zukunft? Ich denke immer, dieses ganze Thema Flugtaxi ist für mich sowieso ein bisschen schwierig vorstellbar. Aber gibt es solche visionären Überlegungen bei Ihnen hier im Flughafen auch? Oder sind sich sogar vielleicht in diese Überlegungen mit einbezogen? Müsste ja wahrscheinlich sogar sein.
Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Segment Cargo-Drohnen sich stark entwickeln wird, aber auch Flugtaxis, das wird kommen. In Dubai sind sie jetzt zum ersten Mal geflogen. In Paris hat es noch nicht geklappt bei der Olympiade. Unheimlich schwer, Zulassungen zu bekommen. Wir hatten zwei Startups in Deutschland, die beide leider es nicht geschafft haben. Aber da kommen andere, dann kommen dann Amerikaner und Chinesen, die entwickeln das weiter. Wir bei der Sanierung von dem Parkhaus 6, das was direkt vorm Terminal ist, da denken wir dann auch so Sachen mit, dass man oben drauf einen Landeplatz baut für senkrecht startende Electrical Vertical Takeoff and Landing, EVTOLs, also die Batterie-Senkrechtstarter. Das braucht man eigentlich nur in Metropolen, wo der Verkehr unüberwindbar ist, sei es Rio de Janeiro oder auch New York, Manhattan. Das haben wir hier nicht. Oder wo es halt Berge gibt oder Meer. Da wird das in China und in Amerika und Lateinamerika und in Middle East, da wird das passieren als erstes. Aber ich glaube, das wird ein Markt, der entsteht zusätzlich. Der ersetzt da nichts. Das ist einfach eine zusätzliche Art der Mobilität. Und wenn das mit 100% mit grünem Strom geflogen wird, ist das auch nicht so schlimm. Und viel Krach machen die Dinge auch nicht. Ja.
Können Sie da so ganz grob sagen, über welche Zeitspanne reden wir da?
In China fliegen die schon. Und jetzt, wie gesagt, in Saudi-Arabien geht's los. Und dann wird sich das langsam in den nächsten 10, 20 30 Jahren entwickeln. Ich glaube, die Nachfrage in Deutschland ist nicht so, wir haben so eine gute Straßen und Bahn, klingt ein bisschen komisch heutzutage.
Wollte ich gerade sagen, wenn man das
im Vergleich zu anderen Ländern, ja. Ja, die halt Inseln miteinander verbinden müssen, wo die Alternative die Fähre wäre. Und insofern, ich würde sagen, das wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren ein ernstzunehmender Markt werden, international.
Ich bin sehr gerne am Flughafen hier und ich habe auch hier besondere Orte. Meine Tochter liebt übrigens den Flughafen und da muss ich sie nachher auch nochmal um den einen oder anderen Tipp fragen. Aber welchen Ort finden Sie denn hier besonders? Was ist Ihr Lieblingsort?
Ich bin am liebsten an der Ankunft im T3, wenn die Familien da rauskommen und das große Gekuddel losgeht und so. Ich sehe es sogar an meiner eigenen Familie, ne? Wenn die 16-jährige Tochter wiederkommt von den Großeltern und unser 6-jähriger Sohn, die ein Herzen umarmen und dann die Mama noch dazu und ein großes Hugging. Deshalb liebe ich die Airport-Branche so. Wir sind die Industrie, die pro Quadratmeter die meisten Küsse und Umarmungen produziert. Ne? Das schafft keine andere Industrie. Insofern, das ist schon eine große Ehre, hier schaffen zu dürfen.
Wir wissen, Sie lieben Stuttgart, aber Sie werden trotzdem ab und zu fliegen. Wo fliegen Sie als nächstes hin?
Ich fliege als nächstes im Sommerferien nach Kanada. Da haben wir Family Reunion. Die Hälfte meiner Familie lebt in Kanada. Da freue ich mich drauf mit der ganzen Familie und geschäftlich vorher mit Sicherheit auch nochmal Berlin oder andere Business Destinations. Die Kurzstrecke mache ich mit dem Zug. Also Geschäftstermine unter 4 Stunden mache ich mit dem Zug. Und dann aber Berlin, Hamburg, Bremen natürlich mit dem Flugzeug.
Vielen, vielen Dank, Herr Heppe. Noch eine ganz kurze Frage hätte ich. Und zwar, wir brauchen ja noch ein Geschenk. Und es gibt ja hier sehr viele Geschäfte, Shops, ja. Gastro. Ganz kurz, sind Sie da eigentlich auch der Chef von denen allen, oder?
Wir haben eigene Gastro und wir betreiben eigene Shops. Und der Carsten Poralla, mein Geschäftsführerkollege, kümmert sich um das sogenannte Non-Aviation-Geschäft. Und wir haben aber auch Drittanbieter, die bei uns hier Miete und Pacht zahlen, Umsatzabgabe. Da wird sich übrigens auch sehr viel tun. Also wir bekommen 7 neue Outlets, 5 Airsites, 2 Landsites. Dieses Jahr wird spannend. Da wird fast jeden Monat was Neues eröffnet. Im Moment sehen Sie sehr viele Bauzäune. Das ist ein bisschen, aber das gehört halt auch dazu.
In welche Richtung sollen wir uns orientieren?
Also ganz wichtig, T3, da haben wir unseren Fanshop. Da gibt's ganz tolle Sachen vom Flughafen. Ich ziehe mir ganz gerne Fly SDA die Mütze auf beim Schneespaziergang und Skifahren, um die Leute zu animieren, von Stuttgart zu fliegen. Ist natürlich auch wichtig, dass wir Stuttgart auch von Stuttgart fliegen und nicht mit dem Auto irgendwo anders hinfahren. Das fiele mir ein. Aber da gibt's ganz viele schöne Sachen da.
Aber ich glaube, wir dürfen auch sagen, wo wir das nächste Mal sind. Also wir sind nächstes Mal bei Sika. Baukleberstoffe, ein großes Unternehmen, Schweizer Konzern mit der Deutschlandchefin Daniela Schmiedle werden wir sprechen. Also das heißt, wir brauchen für eine Bauingenieurin, eine Unternehmenslenkerin, eine tolle Frau, ein Geschenk, die Mütze.
Ja, also da gibt es bestimmt auch was, worüber sich eine Deutschlandchefin von Sika freuen wird. Da finden wir was, da bin ich mir ganz sicher.
Wir sagen ein ganz herzliches Dankeschön. Es war total spannend, interessant, den Einblick in den Flughafen zu bekommen. Vielen Dank Ihnen, Herr Heppe.
Danke fürs Kommen. Sehr, sehr gerne. Ist eine Ehre für uns. Schön, dass Sie hier sind.
Susanne, so schnell geht's. Das war jetzt schon die zweite Folge von 178K, dem Wirtschaftspodcast der IHK Region Stuttgart. Susanne, was nimmst du mit aus dem Gespräch mit Herrn Heppe?
vieles, aber ich glaube, ein Punkt, der für die Wirtschaft hier auch relevant ist, ist, dass es tatsächlich richtig ist, dass wir uns gemeinsam mit dem Flughafen dafür einsetzen, die wirtschaftsrelevanten Linien auszubauen, das heißt Richtung Osteuropa, aber auch interkontinental, und da heißt es dranbleiben.
Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, liken, bewerten. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, @ihk_region_Stuttgart. Hier findet ihr viele Infos rund um den Podcast, aber natürlich noch viel, viel mehr. Susanne, mit wem geht's weiter? Wen treffen wir als nächstes?
Als nächstes treffen wir Daniela Schmiedle, die Deutschlandchefin von Sika. Ist ein großer Schweizer Konzern, sitzt hier in Stammheim, ist eine tolle Frau, und es lohnt sich in jedem Fall auch da wieder reinzuhören.
Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Tschüss.
Echte Nähe, echte Gespräche, echte Wirtschaft. Hier aus der Region Stuttgart. 178K. Immer am 25. jeden Monats. Überall da, wo es Podcasts gibt. Mit Susanne Herre und Martin Hoffmann.